Wir loben dich, Herr, für dieses Wochenende, für diese Chance, uns zu sprechen. Wir brauchen es, dass du unsere Schleier hinwegnimmst. Erscheine in unseren Herzen. Sprich zu jedermann. Gib uns deine Gnade zu sehen, was auf deinem Herzen ist, damit du mit uns Mitarbeiter bekommst. Es ist wunderbar, dass wir dieses Wochenende haben können. Wir haben 5 Versammlungen, 3 sind schon vorbei. Aber es ist gut, dass wir diese Zusammenfassung haben. Und es ist wirklich wichtig, dass nach dieses Wochenende wir Zeit nehmen, um diese Verse wiederzunehmen. Paulus war nicht in seinen eigenen Worten vertraut. Im Epheserbrief sagt er: Ich komme, um euch um über dieses Geheimnis zu sprechen, in einigen Worten. Er sagt, er betet unaufhörlich für die Geschwister. Merci. Wir brauchen alle zwei. Wir brauchen eine Revelation, Offenbarung. Es ist wie eine Gardine. Wenn du etwas zeigen möchtest und du möchtest eine Überraschung machen, du machst die Gardine zu, alle sitzen dort und das ist eine Offenbarung. Der Herr hat etwas wirklich Kostbares zu uns zu zeigen. Das ist auf dieser Tafel. Ich weiß nicht, wie sehr wir schätzen, wie das kostbar ist. Diese zwei Bilder müssen in unserem Herzen eingefügt sein für das ganze Jahr. Das muss uns leiten während dem ganzen Jahr. Übt morgen früh. Bevor ihr zur Versammlung kommt, nehmt ihr ein Stück Papier, ohne eure Noten anzuschauen, ohne das Foto anzuschauen, aber ihr macht diese Zeichnung wieder. Und dann vergleicht ihr. Es ist wichtig, diese Zeichnung wieder zu machen. Oftmals denken wir, dass wir schon wissen, aber das muss in uns eingeprägt sein. Das müssen wir zeichnen können mit geschlossenen Augen. Und das ist nicht ausreichend. Das muss in unseren Herzen eingeschrieben sein. Denn diese Zeichnung fasst zusammen das Geheimnis des Willen Gottes. Du kannst jahrelang Theologie studieren, aber du kennst das Geheimnis des Willen Gottes nicht. Gestern habe ich jemand gehört, der ist 92 Jahre alt. Er sprach zu uns über Engel. Er hat gesagt, ich weiß nicht, ob die Engel existieren. Als ich das hörte, habe ich mir gesagt, du kannst in deinem Leben lang sogar in einem religiösen Bereich sein und du kannst dein Leben lang dort verbringen, aber du kennst das Geheimnis des Willen Gottes nicht. Schätzen wir überhaupt, was wir sehen? Brennt das in unseren Herzen? Das hat im Herzen Paulus gebrannt, in Apostelgeschichte 20, Vers 28, als er in Rom war als Gefangener. da war nur eins, das in seinem Herzen gebrannt hat. Als er zu den Juden sprach, die zu ihm kamen, hat er über das Reich von morgen bis zum Abend gesprochen. Wenn man uns fragt, vom Morgen bis abends über das Reich zu sprechen, warum? Weil das Wort in ihm wohnte. Der Herr gibt uns Licht in unseren Herzen. Der Herr möge diese Vision in uns einprägen und dass diese Vision uns leitet während dem ganzen Jahr. Das Geheimnis des Willen Gottes ist, alles zusammenzubringen in Christus, der das Haupt ist. Warum müssen sie zusammenkommen? Weil sie ganz zerstreut worden sind. Denn das Universum wurde ein Chaos. Das sehen wir in der Bibel. Wenn du den ersten Vers liest in der Bibel, am Anfang schuf Gott die Himmel und Erden. Und dann liest du, dass die Erde wurde leer. Da glaubst du, hast du verstanden. Aber das ist es gar nicht. Um das zu verstehen, was dort passiert ist, musst du in Job lesen. Und in Job siehst du, nach einem Gericht wurde alles leer und finster. Zwischen Vers 1 und Vers 2 war ein Gericht. Ist das nicht ein Geheimnis? Und dieses Geheimnis ist uns offenbart. Am Anfang, wann war das? Das wissen wir nicht. Das brauchen wir nicht zu wissen. Das ist nicht vor 6000 Jahren. Das ist vor sehr, sehr langer Zeit. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Nach dem, was wir sehen im Wort, sehen wir, dass die Engel existieren wirklich. Das sind Schöpfungen Gottes. Und unter all diese Engel gab es einen. Einer dieser Engel hatte eine wirklich, wirkliche Position, wichtige Position. Er ist der Prinz, der Fürst dieser Welt genannt. Der Herr sagt, er ist der Fürst dieser Welt, kommt. Der Herr erkennt, dass er eine Autorität hatte. Aber das Problem ist, in seiner Rebellion hat er aufgehört, sich Gott zu untertanen. Er hat sich über Gott gelegt. Bevor der Mensch geschaffen wurde, sind viele Sachen passiert. Es ist wichtig, das zu wissen. Denn es hat wirklich einen Link zu uns, mit uns heute. Unter diesem Engel gab es einen, den Satan, hat sich rebelliert. Dann musst du Ezekiel 28 und 14 lesen. Das sind zwei andere Fenster, die uns zeigen, was passiert ist. Aber es gab eine große Rebellion. Dann musst du Offenbarung 12 lesen. Da gibt es ein anderes kleines Fenster. In Jesaja 14 kannst du lesen, oh, da ist was passiert. Dann gehst du zu Ezekiel 28, oh, da ist auch was passiert. Und dann in Job siehst du, dass Gott sehr zornig ist und dass er die ganzen Berge hinunterreißt. Was ist dort passiert? In Offenbarung 12 siehst du, ein Drittel der Engel folgt dem Satan. ich höre auf. Man kann nicht alles verstehen. Aber viele Sachen sind zwischen Vers 1 und Vers 2. Hier gab es ein Gericht. Diese Kreatur Gottes ist gerechtfertigt worden von Gott, weil Gott die Rebellion nicht tolerieren kann. Und in dieser Rebellion hat er mit einem Drittel der Engel mit sich genommen. Aber diese sind die schlechten Geister geworden. Denn wir wollen von ihnen reden, denn wir müssen gegen ihnen kämpfen. Wir haben gehört, wir müssen diesen Kampf kämpfen. Auch wenn es Probleme gibt in der Gemeinde, müssen wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen diese Mächte und Gewalten. Diese Mächte und Gewalten sind der Ursprung aller Probleme. Sogar unsere kleine Geschichte der Gemeinde Neuchâtel haben wir Situationen erlebt, manchmal in Amerika, manchmal in Deutschland, manchmal in Neuchâtel. Dann ist es nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Wenn wir das sehen, können wir uns fragen, was passiert? Vielleicht können wir eine Person dort nennen, in den Vereinigten Staaten. Aber hinter all diesen Namen, hinter all diese Probleme, gibt es ein Drittel der Engel. Gibt es gefallene Engel, die arbeiten, um gegen Gottes Plan zu kämpfen. Wenn wir nicht lernen, zu diesem Kampf gegen diese Autorität im Gebet zu machen, sind wir wirklich betrübt. Und der Feind kann vieles antun, wie unser Bruder es gesagt hat, wenn nach dieses Wochenende wir entscheiden können und sagen, 2016 muss anders werden. Wir müssen hochkommen. Es kann sogar schlimmer werden, aber wir müssen hochkommen. Wir müssen vorangehen in unser Gebetsleben, in unser Ankündigen des Wortes, des Reiches. Wir sind in so einem großen Plan. Wir sind beschäftigt von so vielen Sachen. Aber wir müssen erkennen, dass wir im ewigen Plan Gottes stehen. Wenn Paulus davon spricht, spricht er von dem Plan, dem ewigen Plan Gottes. Deshalb war es ihm egal, ob er sterben sollte, frei oder gebunden sei. Es war ihm ganz egal. Der Herr muss wirklich unsere Augen erleuchten und so zeigen, dass er uns zu einem so großen Plan gerufen hat. Es ist sehr wichtig zu sehen, dieser Fall, der die Erde zum Tohu-Bohu gebracht hat. Wenn wir diese Verse lesen, glauben wir, oh, es gibt keine Hoffnung. Manchmal betrachten wir die Situation von einigen Gemeinden, sagen wir, es gibt keine Hoffnung. Aber das zeigt, dass wir den lebendigen Gott nicht kennen. Wir müssen unsere Augen auf den Herrn bleiben. Er ist der Alpha und der Omega. Und in Vers 2 sehen wir, dass der Geist auf diese Situation ist. Dann trennt er das Licht vom Finsternis. Dann kommt die Erde vom Wasser heraus. Es gibt eine Scheidung zwischen Wasser und dem Trockenen. Und das Höchste ist der Mensch. Der Mensch wurde geschaffen nach seinem Bild. Und der Mensch wurde geschaffen mit der Autorität. Das ist der Adam. Dort hat der Herr etwas sehr Klares dem Menschen gesagt. Du wirst von allen Bäumen essen, aber nicht vom Baum der Kenntnis des Guten und Bösen. Und dann kommt der Feind und betrübt den Menschen. Im 2. Korintherbrief lesen wir, in Kapitel 11, Vers 2. Vers 1. Ich wollte, ihr könntet ein wenig Torheit von mir ertragen, doch ihr ertragt mich ja auch, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifersucht, denn ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, dass ich Christus eine reine Frau, die Jungfrau, zuführte. Vers 3. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva verführte, diese Schlange, die den Menschen zum Fall brachte, verführte durch ihre List auch eure Gedanken verdorben werden. Hinweg von der Einfachheit und Reinheit gegenüber Christus. Der Feind ist immer in Aktion in derselben Weise. Ich fürchte aber, dass etwa die Gedanken verdorben werden. Das Werk des Feindes ist es, dass die Gedanken verdorben werden. Eins muss unter der Autorität Christi kommen, das ist unsere Gedanken. Der Feind verdirbt unsere Gedanken, damit sie von der Einfachheit wegkommen. Wie viele Male haben wir Gedanken in unserem Kopf und die sind verdorben. Sie bringen uns hinweg von der Einfachheit und Reinheit gegenüber Christus. 2. Korinther 10 haben wir gelesen heute Morgen, Verse 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig bei Gott zu zerstören. Paulus sprach nicht nur, sondern er kämpfte. Er war bewusst, dass er in einem geistlichen Kampf stand. Er war bewusst, dass die Waffen des Kampfes nicht fleischlich sind. Wir zerstören Vernunftsschlüsse und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen zum Gehorsam Christi. Wir können alle mit diesem Vers beten und dem Herrn sagen: Bringe alle meine Gedanken gefangen zum Gehorsam Christi. Dann sind wir Adam. Adam kam nach unten, fiel. Zur Zeit Noah sind gefallene Engel mit Menschen zusammengekommen, das hat Riesen gegeben. Und dann kam die Flut. Und nach der Flut ging es weiter hinab, bis zur Rebellion, zum Turm Babels. Dieses Gift ist wirklich tief in den Menschen drin. Diese Rebellion kommt immer wieder hervor. Aber Gott gibt seinen Plan nicht auf. Sogar wenn wir hier ankommen, geht es wieder hoch mit Israel. Warum? Weil Gott Abraham gerufen hat. Gott vergisst seinen Plan nicht. Das muss uns mit Hoffnung füllen, mit allem, für alle Situationen. Heute müssen wir alle Frieden erfahren, weil wir unseren Gott kennen. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Der Gott, das von nichts etwas herausruft. Der Gott, der das Leben den Toten gibt. Das ist unser Gott. Wir müssen einen solchen Gott kennen. Auf den Moment wirst du keine Lösung finden, aber wir sind voller Hoffnung. Abraham hat gefolgt. Er hat gefolgt. Er wartete auf die Stadt, deren Architekt und Bauer Gott ist. Das muss wirklich eingeprägt sein in unseren Herzen. Er ist der Bauer und der Architekt. Nach der Versammlung heute Abend, wenn diese zwei Worte in unser Herzen eingeprägt können, er ist der Architekt. Er hat einen Plan. Wir müssen diesem Plan folgen. All das, was wir tun, was nicht nach seinem Plan ist, wird er nicht akzeptieren. Das muss nicht nur von seinem Plan sein, aber er muss bauen. Er muss der Bauer sein. Das Volk Gottes ist in Ägypten Sklave. Viele Leute sind Sklaven. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Gott nimmt Mose, um das Volk herauszukommen. Nützt Mose. Das Volk ist aus Ägypten gezogen, aber die Rebellion ist nicht aus dem Volk gekommen. Wir können die Geschichte mit Maria, Aaron, sie sind neben Mose. Und auf einmal haben Maria und Aaron, Miriam und Mose sind gegen Mose. Warum? Und Gott hat sie gerufen, hat ihnen gesagt, warum habt ihr nicht gefürchtet, gegen meinen Diener Mose zu sprechen? Wir müssen wirklich lernen, unseren Gott zu fürchten, ihn zu respektieren. Es ist egal, wen er benutzt. Wenn er diesen Bruder, diesen oder diesen nützt, das ist egal. Was wichtig ist, ist, dass wir die Stimme des Herrn hören. Wie es gestern mitgeteilt worden ist, dann gab es 10 Spione, die sich rebelliert haben. Dann gab es Korah. 250 genannte Vorstehende, Angesehene. 250. Die Erde hat sich geöffnet und sie wurden alle verschlungen. Sogar das Volk hat rebelliert. Denken wir nicht, dass wir nicht auch rebellieren können. Wir müssen beten, dass jeder unserer Gedanken unter der Autorität Christi gefangen wird. Herr, erneuere dies. Sonst werden wir wie diejenigen, die sich rebelliert haben. Sie hatten guten ihr Recht, sie meinten, sie hat ein Recht. Dann hat der Herr gesagt, okay, dann werdet ihr sterben mit eurem Recht. Es ist besser zu lernen von Mose, der die Knie beugt. Er erniedrigte sich vor Gott. Ich will keinen guten Grund haben, zu rebellieren. Ich will deine Gedanken haben. Der Herr hat gesagt, ihr seid immer gegen den Heiligen Geist. Du kannst sagen, ja, ich habe guten Grund. Aber der Herr wird dann sagen, nein, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Du kannst wohl Recht haben, aber du wirst sterben mit deinem Recht. Es ist besser zu sagen, ich habe keinen Grund. Ich weiß nur eins, ich bin in der Sünde geboren. Ich bin rebellisch geboren. Ich brauche, dass du mich erneuerst. Ich brauche Tag für Tag deine Errettung. Das ist nicht eine kleine Sache. Herr Jesus. Wir brauchen einen großen Erretter. Diese ganze Geschichte zeigt uns, dass das Gift sehr tief in uns steckt. Das Böse ist sehr tief drin. Es kommt heraus in Miriam, in Aaron, in den 250 Angesehenen. Deine Angesehenheit will nichts sagen, bedeutet nichts. Deine Reputation will nichts sagen. Das sind alle angesehene Leute gewesen. Die Rebellion ist in jeder von uns. Wir brauchen einen großen Erretter. Deshalb brauchen wir das Evangelium des Reiches. Es gibt keine andere Lösung, als diesen König zu haben. Wir brauchen diese Wiederkunft des Königs. Die Wiederkunft Gottes, der ein Mensch geworden ist, der ein einzigartiges Leben gelebt hat. Der war völlig dem Vater gehorsam. Das müssen wir wirklich in unser Herzen behalten. Das muss brennen in unser Herzen. Als guter Jude ging Paulus nach Damas im Ziel, die Christen zu verfolgen. Ich werde diese Christen binden. Jesus war wie alle anderen Menschen. Er ist tot und ich gehe jetzt nach Damas und binde diese ganzen Christen. Und dieser Jesus, den er tot glaubte, erscheint ihm. Er kommt, er fällt von seinem Pferd, kommt auf den Boden und eine Stimme kam hervor. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Dieser Jesus ist tot, aber er ist auch auferstanden und er ist auch aufgefahren. Das ist das Evangelium des Reiches. Paulus, von morgen bis abends hat es ihn beschäftigt, den Leuten zu erzählen. Jesus ist verschieden als alle anderen. Er ist anders als Konfuzius, er ist anders als Buddha. Nimmt mal die Biografie von Mahomet und die Biografie Jesus Christi. Es gibt keinen Vergleich. Mohammed war ein Sünder. Wenn du Jesus Christus nimmst, es gab keinen Fehler. Niemand konnte einen Fehler in Jesus Christus finden. Jesus Christus ist einzigartig, ob du es willst oder nicht. Und dieses Evangelium des Reiches muss in unserem Herzen brennen. Wir können nicht die Leute überzeugen. Nach Johannes sieht man, dass es der Geist ist, der überzeugt. Oft haben wir Angst. Weil wir wissen, dass wir die Leute nicht überzeugen können. Aber wir brauchen nicht zu überzeugen. Wir müssen nur Zeugnis geben. Ob sie hören oder nicht, müssen wir ansagen. Am Ende seiner Strategie hat der Feind es geschafft, unsere Munde zu schließen. In diesem kommenden Jahr können wir wirklich dem Herr uns hingeben und sagen, Herr, tu aus mir ein Täter des Wortes. Jesus Christus ist einzigartig, nicht nur in seinem Leben. Aber hier sehen wir ein Kreuz. Wie wichtig ist es, dieses Kreuz, dieser Tod des Herrn am Kreuz ist das Höchste von dem ganzen Werk Gottes. Nicht nur sein Leben war einzigartig, aber der Tod des Herrn war einzigartig. Dieser Tod ist verschieden wie alle anderen Tode, weil dieser Tod angekündigt worden ist. Ob die Leute zuhören oder nicht, müssen wir ihnen sagen, dass dieser Jesus auf Erden gekommen ist und dass er an einem gewissen Jahr gekommen ist. Er ist nicht irgendwann gestorben. Sein Tod ist angekündigt worden. Er ist an einem bestimmten Monat gestorben. Es war der Monat Nisan. Das war ein ganz bestimmter Tag. Es ist der 14. Tag geworden. Und die Stunde war auch sehr, sehr wichtig. Am 12. Stunde war er am Kreuz. Um 12 Uhr. Und um 3 Uhr nachmittags, am 9. Stunde, haben sich alle Finsternis über den Herrn gekommen. Um 3 Uhr hat unsere ganze Sünde auf Jesus versammelt. Warum? Die Strafe auf Jesus Christus gekommen ist. Jesus Christus ist verschieden als alle anderen. Sein Tod ist wirklich verschieden. Das Jahr, der Monat, der Tag und die Stunde wurden angesagt. Und in diesem Moment, 3 Uhr nachmittags, wurde die ganze Sünde auf Jesus gesammelt. Die Strafe ist nicht auf uns gefallen, sondern auf ihn. Dann haben die Religiösen sich geeilt, ihn vom Kreuz hinunterzunehmen, bevor es 6 Uhr abends wurde. Warum? Denn um 6 Uhr abends gibt es einen neuen Tag, das ist der Sabbat, da kann man nichts mehr machen. Der Herr hat alles arrangiert. Wir können nicht überzeugen, aber der Herr braucht es, dass wir ankündigen, das Evangelium des Königs. Er ist nicht nur tot, sondern er ist aufgefahren. Heute ist er auf dem Thron. Heute haben wir einen Menschen auf dem Thron. Was für ein Unterschied. Und mit den Engeln, die sich rebelliert haben. Er ist ein Mensch geworden. Hat sich gehorsam gemacht. Er ist auferstanden, aufgefahren. Heutzutage ist er der König. Halleluja. Und heute leben wir in der Zeit der Gemeinde. Liest diese Zusammenfassung in dem ersten Im ersten haben wir gesehen, was ist das Geheimnis des Willen Gottes. Ist es, dass Jesus Christus gekommen ist. Am Kreuz hat er unsere Sünde genommen und er hat am Kreuz auch denjenigen, der die Macht der Finsternis hat, er zerstört, des Todes. Und dann sehen wir, dass er hier zurückkommen wird, als der Gott der Herrlichkeit. Er kam zum ersten Mal auf einem Esel, aber er kommt zurück sehr bald als der König der Herrlichkeit. Diese zwei Ankünfte, Wiederkünfte, ist das Evangelium des Reiches. Dann kommt er, um sein Reich zu bringen. Das ist zu groß. Aber wir sind so dort. Heute sind wir als Gemeinde, müssen wir freiwillig unter die Autorität des Herrn leben. Das möchte der Herr mit uns tun. In der zweiten Mitteilung haben wir gesehen, wir bereiten vor die Wiederkunft des Königs der Herrlichkeit. Er kommt zurück als der König der Herrlichkeit, um sein Reich wieder herzustellen. Aber er braucht es von uns. Wir müssen vorbereiten diese Zurückkunft. Wir müssen wirklich diesen König kennen, derjenige, der unser König Erretter ist. Und wir bereiten vor diese Wiederkunft, indem wir dieses geistliche Kampf haben. Und wir kündigen an das Evangelium. Jetzt kommen wir zur Mitteilung 4. Die Gemeinde ist ein Geheimnis. Ja. Das ist, was der Herr haben möchte heute. Als ersten Punkt sehen wir die Einheit des Geistes unter das Haupt Christi. Das letzte Gebet des Herrn in Johannes 17 hat er gebetet, damit alle eins seien. Wie können wir eins sein? Der Herr zeigt uns klar seinen Weg. Der einzige Weg ist in diesem Satz die Einheit des Geistes unter das Haupt Christi. Es ist nicht irgendeine Einheit, sondern es ist die Einheit unter seinem Haupt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Herrn kennen als unseren König. Deshalb wurde mitgeteilt, all diese letzten Zeiten, wir müssen immer größer werden in demjenigen, der das Haupt ist. Epheser 4 kennen wir. Wir müssen die Einheit des Geistes halten. Nicht irgendeine Einheit, sondern die Einheit des Geistes unter das Haupt. Wie kann ich mit dir eins sein? Wie können wir miteinander eins sein? Wen müssen wir folgen? Soll ich mit dir eins sein? Oder musst du mit mir eins sein? Alexandre, was meinst du? Soll ich mit dir eins sein? Oder sollst du mit mir eins sein? Weder noch. Du musst nicht mit mir eins sein, weil ich älter bin. Und ich bin sogar ein Verantwortender. Aber du musst eins mit dem Herrn sein. Ob du jung oder älter bist. Ich muss eins mit dem Herrn sein. Ob jung oder alt. Diese Einheit halten. Es ist es in Christus, der das Haupt ist, größer werden. Es gibt Stufen, wie in Psalm 133. Es ist wunderbar. Es ist nicht immer wie ist das du? Sanft? Lieblich, lieblich. Es ist nicht immer so lieblich. Ist es immer so lieblich, zusammenzuwohnen? Ist es leicht? Nicht immer. Deshalb steht es in Epheser 4, müssen wir diese Einheit halten, bis wir zur Einheit kommen. Der Psalm 133 ist sehr kostbar, aber es ist nicht Psalm 120. Wir müssen einen Schritt nacheinander gehen. Wenn wir alle miteinander in denjenigen, der das Haupt ist, größer werden, wachsen, es ist sehr wichtig, diesen Punkt zu sehen, sehr wichtig. Wir müssen nicht nur sagen, wir müssen diese Einheit halten, sondern wir müssen die Einheit des Geistes halten. Wir müssen wachsen in demjenigen, der das Haupt ist. Das scheint einfach zu sein. Das ist das Einzige, was funktioniert. Mose musste alles machen nach dem Muster. Das einzige Mittel, um diese echte Einheit zu bekommen, ist Christus, der das Haupt ist, zu nehmen, in dem wachsen. Ich muss mit dem Haupt eins sein, du musst mit dem Haupt eins sein, das ist das wahre Einheit. Lob den Herrn. Paulus sagte, ich habe über dieses Geheimnis in einigen Worten gesprochen. Das sind einige Worte. Es gab ein Beispiel von Uhrmacher. Sie haben probiert, eine Uhr aufzubauen. Und jeder kam mit seiner Idee, mit verschiedenen Teilen. Und am Ende funktionierte die Uhr nicht. Jemand kam mit seiner Idee. Und es funktionierte immer noch nicht. Und einer hatte auf einmal eine gute Idee, indem die Gebrauchsanweisung gelesen wurde. Und am Ende, indem wir die Gebrauchsanweise lesen, wird es funktionieren. Wenn du über Einheit redest, gibt es viele Ideen unter den Christen. Aber die Gebrauchsanweisung ist es, sich an Christus, der das Haupt ist, zu wachsen. Wenn wir wachsen in denjenigen, der das Haupt ist, werden wir die Einheit des Geistes haben, von der der Herr redet. Das ist etwas Einmaliges. Die Gemeinde ist etwas, was der Herr gebaut hat. Er ist der Architekt und der Bauer. Er ist der Architekt, der hat den Plan gemacht. Wir müssen dieser Gebrauchsanweisung nachgehen. Aber in seiner Weisheit fragt er uns, mit ihm mitzuarbeiten. Lob dem Herrn. Zweiter Punkt. Die Gemeinde, der Berg Zion und die himmlische Jerusalem. Wenn wir über die Gemeinde sprechen würden, hätten wir viele Ideen. Aber der Herr zeigt uns, dass die Gemeinde der Berg Zions ist. Der Berg Zion ist die Stadt des großen Königs. Das ist der Ort, wo er der König sein kann. Es ist die himmlische Jerusalem. Es ist etwas Himmlisches. Es ist nicht etwas von den Menschen geschaffen. Es ist ganz von ihm geschaffen. Deshalb will uns der Herr dazu bringen, in ihm zu wachsen. Ich kann jetzt mit Hebräer 12 enden. Vers 22. Vielmehr seid ihr zu dem Berg Zion gekommen und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Versammlung aller und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Diese Verse sind so kostbar. Ihr seid zum Berg Zion gekommen. Was ist die Gemeinde? Wo sind wir während dieses Wochenendes? Wir sind auf dem Berg Zion. Wir sind nicht bei uns zu Hause, sondern wir sind in der Stadt des großen Gottes. Wir sind in der himmlischen Jerusalem. Durch unsere Neugeburt hat er uns in den himmlischen gesetzt. Die Gemeinde ist etwas Himmlisches. Es ist dort, wo er herrschen kann, und es ist etwas Himmlisches. Und von dem Richter aller. Dort gibt es Licht, und dieses Licht ist Richter. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Aber er ist auch ein Richter. Um sein Reich zu bekommen, müssen wir ihn alle als unseren Richter zu kennen. Es ist gut, wenn wir nach dieser Versammlung alle zum Herrn kommen und dem Herrn sagen, wie im Psalm 139, forsche mein Herz, kenne meine Gedanken. Erforsche mich, kenne meine Gedanken. Lies diesen Psalm 139. In den ersten Versen sagt der Herr, Psalm 139. Du hast mich erforscht und erkannt. Ersten Vers. O Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Der Herr weiß alles. Ob wir es wollen oder nicht, kennt er alles. Er weiß, wann wir hinsitzen, wann wir aufstehen. Vers 3, ich gehe oder liege, so prüfst du mich gründlich. Er sieht alles. Er sieht alles. Aber er wartet, dass wir wie am Ende des Psalmes beten. Im Vers 23 sagt der Psalmist: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob irgendein böser Weg in mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist ein guter Vers, heute Abend zu nehmen, bevor er zu Bett geht. Nehmt diese zwei Verse, sagt dem Herrn. Wenn du das nicht sagst, der Herr weiß alles. Er erforscht sein Herz, aber er braucht euer Erlaubnis. Es ist sehr wichtig, dass wir heute Abend dieses Gebet machen, dass wir dem Herrn sagen: Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob irgendein böser Weg in mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Es ist ein wichtiges Gebet, heute zu machen, aber morgen müssen wir dieses Gebet wiederholen, morgen früh. Und wenn wir morgen früh dieses Gebet machen, dann wird der Herr anfangen, euer Herz zu forschen. In einem kleinen Augenblick werde ich aufhören, gestern, heute Morgen, heute Nachmittag, aber all dieses Wort kann in unserem Kopf bleiben und es wird nichts ändern in deinem Leben. Du wirst verstehen, ein bisschen mehr, aber es wird nichts ändern. Aber wenn wir dieses Gebet heute Abend machen, uns morgen früh, morgen Abend, übermorgen und übermorgen Abend, abends und morgens, diejenigen, die eine Krankheit haben, müssen zum Beispiel Insulin nehmen. Sie müssen nicht nur heute, morgen nehmen, in zwei Wochen, einen Monat, wenn ich Lust habe. Mit dieser Krankheit musst du jeden Tag deine Medizin nehmen. Wir brauchen. Es ist notwendig, unseren Herrn wie dieser Richter zu kennen. Morgens und abends müssen wir zum Herrn gehen und ihm sagen: Erforsche mich. Eines Tages müssen wir alle vor dem Richter stehen. Es ist besser, ihn heute zu kennen. Jerusalem, Zion ist dort, wo er der Richter ist. Unter uns wäre es möglich, dass wir viele Probleme hätten. Diese Probleme können nicht gelöst werden, indem wir diskutieren. Aber wenn jeder das tut und zum Herrn geht und ihn fragt, ihn zu erforschen, das ist die beste Medizin. Und so werden wir zum Gericht Gottes gebracht werden. In Hebräer 12 ist das wunderbar. Unser Gott ist der Richter. Er ist der Gott aller. Aber das hört nicht auf mit dem Richter. Vers 24 steht es, ist es gesprochen von Jesus, dem Mittler. Wir haben nicht nur den Richter, Gott den Richter, sondern wir haben Gott, Jesus, den Mittler. Wie kann ich diesen Richter begleiten? Halleluja, ich habe einen Mittler. Und dieser Mittler ist mein Erretter. Er kann mich aufs Völligste erretten. Ich mich Gott nähere durch ihn. Ich habe nicht nur Gott als den Richter, aber ich habe auch Jesus als den Mittler. Und ich habe auch das Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Könnt ihr euch von Abels Blut erinnern? Kain hat seinen Bruder ermordet. Das Blut Abels schreit nach dem Tod Abels, schreit dieses Blut Rache. Es war eine Ungerechtigkeit. Dieses Blut schreit nach Rache. Aber das Blut wurde hier besprengt, am Kreuz. Das Blut des Herrn sagt, vergibt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Geschwister, ich werde aufhören, aber wir haben gerade angefangen. Jerusalem ist ein wunderbarer Ort. Die Gemeinde ist ein einzigartiger Ort. Das ist die Stadt des großen Gottes. Das ist die himmlische Jerusalem. Es ist ein Bau, wo der Herr Architekt und Erbauer ist. Und dort ist der Herr auch der Richter. Aber jeder lässt sich selbst vom Herrn richten. Wir richten uns nicht untereinander. Es gibt dort einen Mittler, ist der beste Avokat. Rechtsanwalt. Heute Abend werdet ihr einschlafen und werdet euch nicht an alles erinnern, aber erinnert euch, dass es einen Richter gibt und dass es auch einen Mittler gibt. Und es gibt auch das Blut, das uns vergibt. Und wenn der Herr uns vergibt, hat er vergessen. Heute Morgen früh steht ihr auf mit dem Psalm 139. Sagt ihr dem Herr, Herr, erforsche mich, richte mich, Herr. Halleluja für sein Blut. Das ist die Realität der Gemeinde heute. Das ist es, was der Herr heute haben will. Lobt den Herrn. Amen. Danke, Herr. Wir können einige Minuten nehmen, uns zu fragen, dass der Herr uns heute forscht und unser Herz erkennt. Das ist es, das Vorbereiten des kommenden Herrn. Das ist ihn in uns richten lassen. Er ist der Erbauer und der Architekt und der Bauer seiner Gemeinde. Auf der Erde könnt ihr suchen, überall. Auf Erden gibt es das nicht. Du kannst nach Deutschland reisen, kannst jede Stadt in der Schweiz besuchen. Das findet man nicht. Das findet man nicht auf der Erde, weil es himmlisch ist. Halleluja. Die gute Neuigkeit ist, dass diese neue Jerusalem vom Himmel herabkommt. Dieses unerschütterliche Reich kommt vom Himmel herab. Manchmal ist es auf Erden erschüttert. All das, was von Menschen gebaut ist, wird kaputt gemacht werden. Aber all das, was besteht, ist vom Herrn, ist himmlisch. Der Herr will etwas Himmlisches bekommen. Das ist wunderbar. Halleluja für die Gemeinde. Lobt den Herrn für die Gemeinde. Das kommt auf der Erde. Das kommt nicht von der Erde. All das von der Erde kommt, ist Rebellion. Der Herr ruft uns, um dieses unerschütterliche Reich zu bekommen. Ich höre jetzt auf, aber lobt den Herrn für dieses unerschütterliche Reich. Das ist gerade unter unseren Augen. Ist es gerade beim Passieren. Wir können Lied 385 auf Deutsch, auf Französisch, ja, und Allemand.